The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. April.
You're about to hear two of the scariest words in the English language.
Slowly reality.
Peak oil.
The peak oil theory states that conventional source of crude oil.
Peak oil. Peak oil. Whether we're going to really see a surge in supply and a drop in prices.
Peak oil.
Peak oil, das Schlagwort für Jahrzehnte und dieser Tage eindrucksvoll widerlegt. Diesen Höchststand der weltweiten Ölförderung, der wurde immer wieder vorhergesagt. Es hat ihn bislang nicht gegeben. Und wenn das alles richtig gewesen wäre mit dem Peak Oil, dann würden wir jetzt nicht so gebannt auf die Straße von Hormuz blicken. Denn hier werden 20% des globalen Verbrauchs von Rohöl und Erdölprodukten transportiert. Tja, beziehungsweise im Moment eben nicht transportiert wegen des Iran-Krieges. Und die Ölpreise weltweit, die schlagen Purzelbaum, weil Öl wichtiger ist für die Weltwirtschaft als je zuvor.
First today, oil prices cruise above $100 a barrel after Iran hit a fully loaded Kuwaiti oil tanker in Dubai waters.
Die Geschichte der Energiepolitik rund ums Öl ist eine Geschichte der großen Fehlprognosen. M. King Hubbard, der Übervater der Peak Oil Theory, der sah das Ende der konventionellen Förderung für das Jahr 2000 voraus. Das wäre heute vor 26 Jahren gewesen. BP hat jetzt nochmal nachgerechnet und tja, der Höhepunkt der globalen Ölnachfrage sei jetzt 2030 erreicht. Wir werden sehen. Gründe für diese Fehlprognosen gab es viele. Die Schwellenländer zum Beispiel, wie Indien, aber auch China, sie wachsen und ja, sie haben Energiehunger. Sie werden die neuen Ölvorkommen brauchen, die in der Tiefsee immer wieder entdeckt werden. Also kurz und gut, wir sind heute abhängiger vom Öl als andere, insbesondere wir in Deutschland. 80% unserer Energie wird aus fossilen Rohstoffen gewonnen, 90% davon müssen wir importieren. Die Gründe? Tja, ich nenne mal drei. Erstens, wir fracken nicht. Beim Fracking wird Flüssigkeit mit Hochdruck in den Boden gepresst, um eben Öl und Gas zu fördern, das im Gestein, und zwar auch in Deutschland, reichlich vorhanden ist. Das Ganze ist aber bei uns verboten. Zu umweltschädlich, zu gefährlich für das Grundwasser, sagen die Behörden, dass wir das gefrackte Gas aus den USA beziehen und für teures Geld bei uns in die Netze speisen, das kann man auch absurd finden. Vor einiger Zeit hatte ich den Geophysiker Professor Hans-Joachim Kümpel hier im Podcast-Gespräch. Der Mann ist ein Fürsprecher des Frackings. Er sagt:
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die geologischen Dienste, die Bergämter, die wir haben, auch international geologische Dienste. Es gibt eine Expertenkommission Fracking, die eingesetzt worden ist. Auch die kommt zu dem Schluss, ein umweltgerechtes Fracking ist bei uns möglich. Ein generelles Verbot ist nicht hinreichend begründet.
Ja, das zweite Problem hier in Deutschland, wir hatten keine wirkliche Energiewende im Haus und auf der Straße. Deutschlands heimliche Energiefresser sind aber nun mal die Gebäude. Sie machen rund 35-40% des Energieverbrauchs aus. Robert Habeck, damals Wirtschafts- und Klimaminister, wollte 2023 mit der dann, wir erinnern uns, umstrittenen Novelle zum Energiegebäudegesetz den Versuch unternehmen, das Ganze zu ändern. Aber der Widerstand gegen die Wärmepumpe, gegen die vom Staat aufoktroyierte Wärmepumpe, war enorm. Jens Spahns Prognose damals:
Es ist ein Gesetz für die Tonne.
Der dritte Grund, warum uns dieser Iran-Krieg und die Turbulenzen so hart erwischen: Deutschland hat sich selbst in die Abhängigkeit vom Öl begeben. Die Atomkraftwerke wurden abgeschaltet und werden in diesen Tagen demontiert. Man entschied sich zu Zeiten der Ampel final für die Abschaltung, um für den Atomausstieg Deutschlands zu werben, behauptete Habeck damals, die Atomenergie sei weltweit ein Auslaufmodell. Das ist sie nicht. Weltweit wird weiter zugebaut. Die Grünen, erwiderte ihm Ex-Siemens-Chef Heinrich von Pira, seien die energiepolitischen Geisterfahrer dieser Welt. Frankreich blieb dabei bei seiner Atomkraftpolitik und betreibt heute knapp 60 Atomkraftwerke. Das für uns Deutsche beschämende Ergebnis: Der französische Strom ist 4-mal billiger als der deutsche Strom. Das meldete gestern Bloomberg. Fazit: Deutschlands Energiepolitik leidet am neuen Golfkrieg und an sich selbst. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Roland Koch ist Chef der Ludwig-Erhard-Stiftung und er hält nicht viel davon, hohe Preise staatlich nach unten zu subventionieren.
Ich glaube nicht, dass der Verbraucher am Ende sehr viel glücklicher sein wird als bisher.
Anne Schwedt in New York hat News von Nvidia und wir sind gespannt auf eine Buchveröffentlichung in den USA von einem Mann, der sich für den geborenen Nachfolger von Donald Trump hält. Alles Glück kommt von oben oder aus der Notenpresse, so das Motto der Regierung. In Zeiten teuren Sprits an der Tankstelle tritt heute die neue Spritpreisbremse in Kraft. Ein Werk der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU. Tankstellen dürfen ihre Preise ab sofort nur noch einmal täglich erhöhen. Senken geht natürlich jederzeit. 2,10 kostet der Liter super ungefähr, Diesel ist noch teurer. Was hält einer wie Roland Koch von diesen Preisen und von der Diskussion darüber, diese Preise staatlich zu dämpfen? Koch ist auch von der CDU, war einst Ministerpräsident in Hessen und heute ist er der Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung. Mit ihm spreche ich jetzt über hohe und niedrige Preise und was das Ganze mit Politik zu tun hat. Einen schönen guten Morgen, Roland Koch.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
Ab heute gilt ja eine Benzinpreisbremse an der Tankstelle. Nur noch einmal am Tag um die Mittagszeit darf man die Preise nach oben regulieren. Nach unten geht immer. Was würden Sie sagen? Ist das eine wirkungsvolle Geschichte?
Ich fürchte, es ist eher eine beruhigende als eine wirkungsvolle Geschichte. Wir haben es ja in Österreich auch beobachten können. Im Verhältnis zu den im Augenblick schmerzhaften Preissteigerungen sind die Effekte nicht besonders spannend. Politik ist gelegentlich in der Situation, etwas tun zu müssen. Und dann ist das unter den möglichen Maßnahmen, den Markt zu manipulieren, immer noch diejenige, die ich am besten vertretbar finde. Ich glaube nicht, dass der Verbraucher am Ende sehr viel glücklicher sein wird als bisher.
Nun schlagen die Preise ja derzeit Purzelbaum durch die Vorgänge in Nahost. Wie kann Politik und soll Politik auf Preise, die stark steigen, später dann auch wieder stark fallen, soll Politik darauf reagieren, ja oder nein?
Politik soll auf Preise nicht reagieren in der Form, dass sie die Preise manipuliert und beeinflusst. Weil Preise sind die einzig wirksame und ehrliche Botschaft über die Knappheit von Gütern bei der Versorgung. Und wenn dieser Preis nicht mehr ehrlich ist, dann gibt es eine Illusion über die Verfügbarkeit dieses Gutes. Und das bedeutet gleich anschließend, man muss es rationieren. Das macht keinen Sinn. Das ist eine harte Aussage, weil sie in der Tat bedeutet, dass Menschen davon betroffen sind. Es kann auch sein, dass es Maßnahmen des sozialen Ausgleiches bedarf, aber jenseits des Preises. Preise müssen hart und ehrlich bleiben. Dann kommen die richtigen Leute, die auch Interesse an der Versorgung haben. Und dann bleibt der Markt voll mit den Gütern, die man braucht, dann bleibt der Wettbewerb über den günstigsten Preis, um sie zu verkaufen. Und das ist Wohlstand. Und das ist die einzige Chance, Wohlstandssteigerung zu erreichen.
Ich meine, Ludwig Erhard hatte ja die ähnliche Schwierigkeit, das damals der Bevölkerung zu vermitteln, als er die Preisbindung aufhob. Das Argument war doch damals auch, dass wenn man die Preise loslaufen lässt, dann werden sozusagen sie auch automatisch praktisch das Angebot vergrößern. Die Frage, gilt das bei dem Öl eigentlich auch?
Ja, es gilt auch bei dem Öl, so schwer es verständlich ist, aber in diesen Stunden ja auch gut zu bemerken. Wir lesen ja gerade davon, dass Schiffe, die auf dem Weg nach Europa fahren, umkehren und nach Asien gelenkt werden, weil die Preise dort höher sind. Natürlich ist die Summe des Öls, Benzins, Kerosins, auch dieser also ganz unterschiedlichen Formen, gerade auch des Diesels auf der Welt nicht so knapp, dass es nicht immer noch für Länder in Europa eine Möglichkeit gäbe, sich zu versorgen. Aber es ist eine Preisfrage. Und wenn die Länder an diesem Preiswettbewerb aus staatlichen Entscheidungsgründen nicht mehr teilnehmen können, dann wird doch die Versorgung niedriger werden. Das kennen wir von vielen anderen Phänomenen, in denen der Staat in der Vergangenheit versucht hat einzugreifen. Ob bei uns oder an anderen Orten. Kein einziges Land, das die Preise für Nahrungsmittel reguliert hat, hat eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln für seine Bevölkerung damit erreichen können. Und leider Gottes ist dieses harte Prinzip, dieses Organisierens von Wissen über die Frage, wo ist das, womit ich die Menschen versorgen will, wo ist der Preis, den ich gerade noch anbieten kann, dass die Menschen es nutzen, wie schaffe ich es, billiger zu werden, um bessere Chancen im Markt zu haben, das geht nur mit einem ehrlichen Preis. In dem Augenblick, in dem der Staat den manipuliert, wird die Versorgung immer, und zwar immer schlechter.
Was ich nicht verstehe, der Staat in Gestalt von Rot-Grün, auch die Ampel, wollte den Preis ja bewusst nach oben, also den Preis des Benzins, des Öls, bewusst nach oben regulieren, um dieses Gut knapp zu machen, damit die Menschen auf Öl und Diesel und all das verzichten. Aber das scheint ja jetzt nicht mehr zu gelten.
Ja, Rot-Grün ist ja auch abgewählt worden, weil die Bevormundung der Bürger an dieser Stelle falsch ist. Und der ehrliche Preis bleibt die Notwendigkeit, die nicht zunächst mit politischen Rahmenbedingungen versehen ist. Der Staat hat genug Möglichkeiten. Selbstverständlich kann der Staat darauf Einfluss nehmen, welche Mittel man benutzen darf. Er kann auch bestimmte Rohstoffe und ihre Einfuhr verbieten. Er kann dafür sorgen, dass er bestimmte Güter dadurch subventioniert, dass er ihren Anbau zum Beispiel bevorzugt. Es gibt viele Methoden, die man dem Staat nicht abnehmen kann. Ob die immer klug sind, ist eine andere Frage. Aber die sicherlich schwierigste und aus meiner Sicht gefährlichste Methode ist, dem Bürger den Eindruck zu vermitteln, die Verantwortung dafür, was ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung, ein Gut kostet, liege nicht mehr bei dem Markt, also bei der Frage, wer es noch haben will und wer bereit ist, was dafür bezahlen, sondern liege bei den Politikern, die in Gesetzen beschließen, was das wert ist. Das bedeutet, dass ich von den Politikern jeden Tag mehr verlange, dass sie den Preis senken. In die Rolle darf Politik nicht geraten, weil an dieser Stelle ist die Erwartung der Bürger immer gleich, einen möglichst geringen Preis für ein möglichst knappes Gut zu haben. Und die Politik kann das nicht leisten, ohne den Staatshaushalt zu ruinieren. Und wenn Politik dann den Staatshaushalt in einen solchen Anspruch nimmt, provoziert sie immer noch Knappheit und nicht ausreichende Versorgung. Das ist der falsche Weg.
Nun sagen die ganz Schlauen, dann lass doch die Preise wirken, dann wird's teuer. Aber dann gibt's ja auch starke Gewinne der Konzerne, der Ölkonzerne. Und mit der sogenannten Übergewinnsteuer schöpfe ich das dann wieder ab. Was halten Sie von dieser Idee einer Übergewinnsteuer?
Ich persönlich finde, dass das eine völlig absurde Idee ist, weil der Übergewinn ist eine politische Fiktion. Ich habe jetzt gelesen, dass irgendjemand entschieden hat, der Übergewinn sei, wenn man mehr als 20% mehr Gewinn macht, als man vor einer bestimmten Krise gemacht hat. Wir müssen einfach erkennen, dass die meisten Menschen, die ganzen Startups, die wir hoffen, dass sie im Land sich gründen, alle das gleiche Ziel haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Angebot zu machen, das andere nicht so gut machen, aber viele Menschen haben wollen. Das bedeutet, zu dieser Zeit werden sie einen besonders hohen Gewinn dafür bekommen. Das ist das ganze Streben. Wenn ich sage, immer dann, wenn du in einer solchen Situation den Gewinn abgeben musst, dann ist mein Anreiz geringer, dafür zu sorgen, dass ich auch in einer kritischen Situation genug verfügbar habe. Das heißt, Knappheit wird dadurch größer und nicht Versorgung wird dadurch besser.
Nun hatten wir so eine ähnliche Situation schon mal. Das war der Herbst-Winter des Jahres 1973. Und damals hat die Regierung an 4 Sonntagen, und zwar im November und dann 3-mal im Dezember 73, den autofreien Sonntag verordnet, um Sprit zu sparen, um ja damals dem OPEC-Kartell die Erpressung nicht möglich zu machen mit den hohen Preisen. Was halten Sie vom autofreien Sonntag?
Ehrlich gesagt, in der jetzigen Situation, über die wir sprechen, sehr wenig, denn wir sind nicht in der Situation, dass wir einen physischen Mangel im Sinne, dass es kein Öl, kein Kerosin, kein Diesel mehr gibt, haben. Der Weltmarkt ist total anders. Das OPEC-Kartell gibt es lange nicht mehr. Wir zum Beispiel beziehen aus dem Bereich, der jetzt in der kriegerischen Situation sind, relativ wenig unserer Rohstoffe. Wir haben einen norwegischen Markt, einen amerikanischen Markt, südamerikanischen Markt, die alle eine Menge zu unserer Versorgung beitragen. Insofern, es ist teurer, dieses Gut zu bekommen, aber es ist vorhanden. Und solange das die Wirklichkeit ist, ist es klüger, dass der Einzelne entscheidet, ob er am Sonntag fährt und nicht der Staat entscheidet, dass er am Sonntag nicht fahren darf. Indem der Einzelne entscheidet, wie er sein Budget verwaltet und nicht der Staat ihm die Entscheidung abnimmt und damit sie auf eine nächste Generation vertagt. Die Antwort ist die falsche, dass es uns schlechter geht, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir das in den ökonomischen Zahlen sehen werden. Das kann ja niemand bestreiten. Und dass das soziale Härten auslösen kann, in denen der Staat möglicherweise handeln muss. Stichwort Pendlerpauschale fällt. Es kann sein, dass an dieser Stelle etwas getan werden sollte, um jedenfalls für eine gewisse Zeit Härten dort auch abzufedern. Das will ich alles nicht ausschließen. Der Staat soll sich aus dem Preis raushalten, dass er damit sozial unsensibel und ignorant wird, verlangt niemand.
Verstehe. Ja, Herr Koch, dann sind wir schlauer. Vielen Dank für dieses Update am frühen Morgen. Dankeschön.
Alles Gute.
Die Welt hat noch keiner vom Hörensagen verstanden. Am besten, man geht hinaus in die Welt und schaut sie sich an. Und deshalb brechen wir Pioneers auf, immer wieder zu Expeditionen. Es ging schon nach China, nach Vietnam, in die Vereinigten Staaten und nach Saudi-Arabien. Und als nächstes steht jetzt eine Reise nach Malaysia an und in den Stadtstaat Singapur, begleitet von Frank Sieren. Frank Sieren ist der absolute Asienkenner unter den Auslandskorrespondenten. 30 Jahre schon lebt er in Peking. Er sagt, der 6 Millionen Menschen Stadtstaat Singapur sei die Schweiz Asiens.
Naja, es ist die Schweiz Asiens, weil es klein ist und weil es sehr diplomatisch ist, weil es die Beziehung austariert, versucht zu jedem Land, zu jedem Nachbarland und zur ganzen Region gute Beziehungen zu haben. Deswegen ist Singapur reich geworden mit einem Pro-Kopf-Einkommen nach Kaufkraft von 160.000 US-Dollar. Das ist mehr als doppelt so viel wie Deutschland mit 66.000 US-Dollar und ist eines der höchsten der Welt. Und dennoch schaffen sie ein Wachstum von 4%. Und das hat eben damit zu tun, dass man mit allen gut auskommt und die Beziehungen zu den unterschiedlichen Ländern austariert.
Wir lernen auf dieser Reise auch die Sonderwirtschaftszone im Grenzgebiet kennen, inklusive eines Industrieparks, extra für deutsche Unternehmen gebaut. Na, und sie fahren zusammen mit Frank Sieren nach Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. 4 Städte, 7 Tage, 1000 Impulse, 17. bis 24. Mai geht's los. Für Unternehmerinnen und für Unternehmer, die das Leben da draußen begreifen wollen. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist Nvidia schon wieder das große Gesprächsthema. Warum diesmal? Tja, das weiß Anne Schwed in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Nvidia hat bekannt gegeben, 2 Milliarden Dollar in den Halbleiterhersteller Marvel Technology zu investieren. Die Marvel-Aktie ist daraufhin fast 13% nach oben geschossen. Nvidia-Chef Jensen Huang nannte das Investment augenzwinkernd ein marvelous Investment und betonte, dass das eigene KI-Ökosystem damit weiter ausgebaut wird. Durch die Partnerschaft sollen beide Firmen enger bei spezialisierten KI-Chips und bei der Zukunftstechnologie der optischen Datenübertragung zusammenarbeiten, was Kunden den Bau von KI-Infrastruktur erleichtern soll. Für Anleger ist das ein klares Signal. Nvidia festigt seine Position als Zentralbank der KI-Branche. Das Unternehmen nutzt seine massive Marktmacht und Cash-Reserven, um durch gezielte Milliardeninvestments die gesamte Lieferkette an sich zu binden und das eigene Ökosystem gegen Konkurrenz abzuschotten, Gabor.
Und dann hat Nike, der Sportkonzern, neue Zahlen vorgelegt. Sag uns, wie läuft's im Sportbusiness?
Ja, geht so. Also das aktuelle Quartal stimmt zwar eigentlich. Der Sportartikel Riese hat im dritten Geschäftsquartal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen knapp übertroffen. Aber der Gewinn ist im Jahresvergleich trotzdem um guten Drittel gesunken, belastet vor allem durch die höheren Zölle und schwächere Margen. Das eigentliche Problem mit den Quartalszahlen ist allerdings die Prognose. Das Management warnt für das laufende Quartal mit einem Umsatzrückgang von 2-4% und rechnet für das restliche Kalenderjahr sogar mit einem weiteren leichten Minus. Der Hauptgrund ist der dramatische Einbruch in China. Allein im aktuellen Quartal erwartet Nike dort einen Umsatzrückgang von satten 20%. Zwar wächst der wichtigste Gesamtmarkt, nämlich Nordamerika, weiter stabil, doch das reicht nicht, um den massiven Nachlass in Asien auszugleichen. Dazu kommt noch die neue Unsicherheit durch den Iran-Krieg und steigende Ölpreise, die Konsumlaune weiter belasten könnten. Ein Risiko, das den ohnehin fragilen Aufschwung von Nike zusätzlich gefährdet. Die Anleger waren deshalb gar nicht happy, die Nike-Aktie ist nachbörsig um mehr als 8% eingebrochen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass nicht nur Bücher von Astrologen prophetischer Natur sind, auch Politiker wollen mit ihren Büchern die Zukunft voraussagen, tja, und sei es auch nur die eigene. Zum Beispiel J.D. Vance, der Vizepräsident der USA unter Trump, hat es jetzt wieder getan, neues Buch geschrieben. Communion, Kommunion soll es heißen, Unterzeile: Mein Weg zurück zum Glauben. Dass der Mann ein Buch schreibt, ist kein Wunder, schon gar kein göttliches. Das hat er ja schon 2016 getan. Die Geschichte seiner schwierigen Jugend mit einer drogenabhängigen Mutter, Hillbilly Elegy, war ein literarischer Hit und wurde sogar von Netflix verfilmt.
I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, I...
Oh, you know me. I always land on my feet.
Das Interessante an dem neuen Buch von J.D. Vance ist der Zeitpunkt. Denn Bücherschreiben hat Tradition bei ambitionierten amerikanischen Politikern, die sich am liebsten selbst gerne im Oval Office sehen. J.D. Vance ist auf jeden Fall nicht der Erste, der auf diese Idee kam. 1999 legte der Gouverneur von Texas seine Familienmemoiren »A Charge to Keep« vor, bedeutete so viel wie »die Pflicht, die es zu erfüllen gilt«. Nicht nur als politische Figur, sondern auch als Vater.
My job as a dad is to share my wisdom and teach them lessons that I have learned in life. And that sometimes requires tough love.
Am 20. Januar 2001 wurde der Autor des Buches dann tatsächlich Präsident. Es war George W. Bush. 5 Jahre später war dann ein junger Demokrat am Start, ein Senator, der seine politische Vision in einem Buch beschrieb. The Audacity of Hope, also die Kühnheit der Hoffnung, wollte die Empathie in der Politik wieder groß machen. Und die Ideale der Demokratie sollten neu gedacht werden. The American Dream. Schon 2004 auf der Demokratischen Nationalen Convention hielt dieser junge Senator Barack Obama, sein Name, eine Rede. Eine Rede, die diesen Gedanken, The Audacity of Hope, zu ihrer Kernbotschaft machte.
Hope, hope in the face of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope. In the end, that is God's greatest gift to us, the bedrock of this nation.
Ob das Prinzip Buch auch für J.D. Vance funktioniert? Naja, die Umfragewerte des Teams Trump-Vance sind nicht so erhebend. Bis dahin heißt es für den Katholiken Vance liefern und beten. Ich wünsche Ihnen einen segensreichen Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie hier Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.